In meinem nächsten Podcast erfahrt ihr von der größten Explosion, die vor den Atombomben jemals auf unserem Planeten stattgefunden hat. Vom Opfer eines unfreiwilligen Helden und von dem einen Überlebenden, dem eine ganze Armee von Schutzengeln beigestanden haben muss. Dazu nun spannende Unterhaltung. Halifax ist die Hauptstadt der kanadischen Provinz Nova Scotia und eine mittelgroße Handelsmetropole auf einer Halbinsel direkt an der Ostküste des zweitgrößten Landes der Erde. Wir schreiben den 6. Dezember 1917. Es ist 8.15 Uhr am Morgen und es liegt Schnee am Nikolaustag. Der Feuerwehrmann Billy Wells biegt gerade mit dem Fahrrad in seine Feuerwache ein. Der Fahrdienstleiter Vincent Coleman hat vor etwa 10 Minuten im Bahnhofsgebäude am Hafen seine Tätigkeit aufgenommen. Die Schüler in der Stadt sitzen bereits im Unterricht. Viele andere Menschen haben gerade mit ihrer Arbeit begonnen oder sie sind auf dem Weg dorthin. Niemand von ihnen weiß, niemand konnte auch nur ahnen, welch unglaubliches, welch apokalyptisches Inferno in nicht einmal einer Stunde über die Stadt hereinbrechen wird. In Europa, da tobt noch der Erste Weltkrieg. Und da Halifax den zweitgrößten und zugleich auch den tiefsten Naturhafen der Welt hat, war es auch eben dadurch Nachschubbasis für die Atlantikflotte. Deshalb werden an der Hafeneinfahrt über Nacht immer Unterwassernetze gespannt, um feindliche U-Boote an der Durchfahrt zu hindern. Der französische Frachter Mont Blanc, der war am Abend ganz einfach zu spät eingetroffen und musste so halt außerhalb des Hafens ankern, bis dann am Morgen diese Netze eben wieder geöffnet wurden. Die für dieses Schiff vorgesehenen roten Flaggen hatte man nicht gehisst, um feindlichen U-Booten keinen Angriffsgrund zu liefern. Dann, gegen 8.30 Uhr an jenem Morgen, da fuhr die Mont Blanc in den Hafen ein. Trotz der Breite des Hafens kam ihr plötzlich in der gleichen Fahrrinne der norwegische Frachter Imo entgegen. Und plötzlich, da befanden sich beide Schiffe auf Kollisionskurs. Alle gegenseitigen Signale fruchteten nichts, auch die Rufe waren sinnlos, da die Männer der Mont Blanc nur Französisch und die der Imo nur Englisch verstanden. So stießen die beiden Schiffe schließlich zusammen, wodurch dann am Heck der Mont Blanc ein kleines Feuer ausbrach. An und für sich nichts Außergewöhnliches, aber Feuer und Rauch im Hafen, so etwas gab es eben nur selten zu sehen und bald schon, da standen Hunderte von Schaulustigen am Kai. Keiner von ihnen ahnte, dass der Bauch der Mont Blanc den Tod in sich trug. In ihren Lagerräumen, da befanden sich 35 Tonnen brennbares Benzol, 63 Tonnen Schießbaumwolle, 2300 Tonnen explosive Pikrinsäure und dazu auch noch 200 Tonnen TNT-Sprengstoff. Dieses Schiff war eine einzige und jetzt durch das Feuer auch unkontrollierte Bombe. Die Seeleute der Mont Blanc sprangen sofort ins Wasser, schwammen dann panikartig die nur wenigen Meter ans Ufer hinüber, riefen dann dort den Menschen Warnungen zu, aber Warnungen, die sie, weil auf Französisch, nicht verstanden, und dann rannten sie so schnell wie möglich davon. Vincent Coleman, der als einziger die französische Sprache verstand, der warnte daraufhin seine Kollegen und alle rannten daraufhin sofort los. Aber dann, nur wenige Meter später, da stoppte Vincent, denn plötzlich war ihm siedend heiß eingefallen, dass ja kurz vor 9 Uhr mehrere Pendlerzüge mit über 500 Menschen eintreffen würden. So kehrte er in sein Büro zurück und warnte telegrafisch nacheinander alle ankommenden Bahnen. Und bei der letzten Nachricht, da schrieb er dann noch, danke euch, es wird wohl meine letzte Nachricht sein. Auf Wiedersehen, Jungs. Genau um 9.04 Uhr dann flog die Mont Blanc in die Luft. Vor den Atombomben war es die größte von Menschen jemals herbeigeführte Explosion der Geschichte. Innerhalb von nur einer Sekunde starben in 500 Grad Hitze 2000 Menschen, darunter eben auch 500 Kinder. Und 9000 weitere wurden durch herumfliegende messerscharfe Glas- und Holzsplitter schwer oder auch lebensgefährlich verletzt. Das gesamte Stadtviertel Richmond existierte nicht mehr. Die Rauchwolke der Explosion stieg bis auf 15 Kilometer Höhe und der Knall, der zerstörte selbst noch in 70 Kilometern Entfernung die Fensterscheiben. Und er war in unglaublichen 300 Kilometern Entfernung immer noch zu hören. Der Ankerschafter Mont Blanc, der eine halbe Tonne wog, der war 3,5 Kilometer weit geschleudert worden und an seiner Fundstelle wurde danach dann ein Denkmal errichtet. Die Bürgerwehr und die hier stationierten Soldaten rückten sofort aus, weil man natürlich dachte, die Deutschen würden mit U-Booten angreifen. Und erst dann gegen Mittag, da wurde dann der wahre Grund für die Explosion bekannt. Billy Wells war mit 10 seiner Kameraden im nagelneuen Feuerwehrfahrzeug zum brennenden Schiff im Hafen gefahren. Alle 10 Kameraden starben im Feuerball der Explosion. Deren Hitze dann dem Fahrer Wells die Kleider vom Körper riss, er wurde dann gegen einen Straßenmast geschleudert und danach dann von der gigantischen Flutwelle danach bewusstlos in mehrere Telegraphendrähte geworfen. Als man ihn schließlich fand, da hatte er sogar noch das Lenkrad in den Händen und niemand glaubte daran, dass er das überleben würde. Man erteilte ihm darauf dann auch die letzte Ölung. Aber wie ein Wunder erholte er sich und wurde tatsächlich auch wieder ganz gesund. Da die Schiffsführung der Mont Blanc ja nicht überlebt hatte, konnte niemals geklärt werden, wer denn nun letztlich für die Katastrophe verantwortlich war, und so wurde dann der Kapitän der IMO auch aus Mangel an Beweisen schließlich freigesprochen. Viele Hilfsdienste kamen herbei, besonders dann das Rote Kreuz des auf der amerikanischen Seite liegenden Boston leistete sehr wertvolle Hilfe, worauf die bis heute enge Städtefreundschaft zwischen Halifax und Boston beruht. Und zwischen dem amerikanischen Sezessionskrieg und dem Anschlag auf das World Trade Center ist die Explosion in Halifax fast 150 Jahre lang die größte Katastrophe in den USA gewesen. Und heute? Heute ist Halifax eine bekannte Industriestadt und Anlaufpunkt vieler Atlantikschiffe und sie hat insgesamt rund 500.000 Einwohner. Das Viertel Richmond wurde wieder aufgebaut. Nichts erinnert heute mehr an die Katastrophe von damals. Vince Coleman, der tatsächlich in dem völlig zerstörten Bahnhofsgebäude nahezu unversehrt gefunden wurde, hatte mit seinem Opfer mehr als 500 Menschen das Leben gerettet. Er ist heute ein Nationalheld in Kanada, nachdem Straßen, Brücken und auch Plätze benannt worden sind. Und Feuerwehrmann Billy Wells, ja, der hat noch sehr, sehr lange gelebt. Dem wurden danach sogar noch weitere 54 Jahre geschenkt. Und sein ganzes Leben hat er sich immer die eine Frage gestellt: Warum ich? Warum waren alle anderen Kameraden ums Leben gekommen? Warum hatte nur er alleine überlebt? Und so hat Billy Wells dann auch niemals jenen Tag und jene Stunde vergessen, die sein Leben und das seiner gesamten Stadt für immer verändert hatten. Damals im Dezember 1917, am Nikolaustag, um 9.04 Uhr. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Zeit und auch eure Aufmerksamkeit. Für die Musik möchte ich mich herzlich beim Potsdamer Komponisten Ronald K. bedanken. Der schreibt sie übrigens Konrad Anton Heinrich. Seine tollen und wirklich fantasievollen Kompositionen könnt ihr dann unter seiner Webseite ronaldk.de gerne abrufen. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr dann auch bei meinen weiteren Podcasts über berühmte Ereignisse der Geschichte und auch deren Filme wieder mit dabei sein werdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann also. Tschüss und auf Wiederhören.